als Pferdetrainer hat mir total Spaß gemacht. Und die Zeit jetzt macht mir auch Spaß. Also ich möchte nicht ohne Pferde oder auch ohne auch die Szene sein. Also es ist ja schon, es ist ja mein Leben irgendwie. Und ich freue mich auch auf die Turniere und ich freue mich auch, wenn ich richten gehe und man trifft Menschen, die man ewig lange kennt. Und das möchte ich überhaupt nicht missen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nicht mehr zu reiten oder nicht mehr aufs Turnier zu gehen oder nicht mehr Teil dieser Szene zu sein.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Ich bin zwischen Hofheim am Taunus, zwischen Wiesbaden und Frankfurt, genau so. Und sitze gegenüber von Silvia Eigler. Hallo Silvi.
Hi.
Ich habe hier schon den ersten Fehler. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und auf meinem Zettel steht Silvia Jäckle, dein früherer Name. Ja. Du bist seit fast zwei Jahren. Und das ist, ich kenne dich ein Leben lang, also als aktiver Trainer warst du immer die Silvia Jäckle, aber ich werde das lernen.
Ja. Andere haben es auch gelernt, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht
passt. Ja, sehr schön. Ja, wir sitzen hier in deinem Privathaus. Du bist auch jetzt gerade gar nicht mehr aktiv auf einer Anlage, oder?
Nein, bin ich nicht.
Du bist hauptsächlich Richterin und Kursleiterin.
Genau, also das aktive Pferdetraining habe ich ja vor 3-4 Jahren aufgehört. Mache also noch Wochenendkurse, richten sowieso und haben noch unsere privaten Pferde und das macht auch sehr viel Spaß und die stehen halt, also ich bin jetzt normaler Einsteller.
Ja, also bist du jetzt Hobbyreiter, kann man
sozusagen
sagen.
Sozusagen, ja.
Ja, schön. Ist ja auch schön. Ja dann vielleicht kannst du mal anfangen. Wie bist du zum Reiten gekommen und auch zum Westernreiten?
Ja, lange Geschichte. Also ich komme aus einer absolut nicht Pferdefamilie und war ich 6 mit meinen Eltern auf so einer Messe. Also ich bin aus Hannover ursprünglich, auf so einer, das nannte sich Hausfrauenmesse. Und da hatte der Vater von Volker Lavis, die hatten so einen Ponyhof und die hatten da ausgestellt. Da konnte man also so in der Runde reiten auf dieser Messe und das fand ich natürlich total klasse. Und dann also wollte ich unbedingt reiten lernen. Und dann habe ich also bei Volker Labes Vater, die haben damals diesen Ponyhof gehabt in der Nähe von Hannover, haben da deutsche Reitponys auch gezüchtet und so und da, ja, so bin ich zum Reiten gekommen. Also Volker kenne ich eigentlich, seit ich 6 bin.
Das ist mir total neu, finde ich super interessant.
Ja, cool. Ja, Volker war eigentlich so mein erster Reitlehrer damals, auf den Ponys eben und halt klassisch ganz normal, so, also Dressur, Springen, also was eben mit diesen deutschen Reitponys da möglich war und gut, und dann ist Volker ja irgendwann nach USA abgegangen, weil der hat ja dann mit dem Westernreiten angefangen, kam dann irgendwann zurück auf den heimatlichen Betrieb oder auf den elterlichen Betrieb und hatte dann so das Westernreiten mitgebracht. Das war natürlich für uns alle so total exotisch und wir waren halt richtig so Ponyhofmädchen, ne? Also so, keine Ahnung, die Pferde putzen, pflegen, Stallarbeit, alles Mögliche und und dann war das so ein bisschen Neugierde, dass man da so mal reingeguckt hat, was macht der denn da? Naja, und am Ende war es so, dass mich das dann schon interessiert hat und begeistert. Das war natürlich extrem exotisch zu der Zeit. Das war, sag mal, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja, so
ganz am Anfang quasi.
Ganz am Anfang, genau. Und dann hat Volker ja damals seinen eigenen Hof aufgemacht. Das ist so ein bisschen außerhalb von Hannover gewesen. Und ja, dann habe ich dann als Jugendliche regelmäßig meine Wochenenden bei ihm verbracht, habe da reingeschnuppert ins Westernreiten, habe mich total begeistert, habe dann auch meine Ferien da verbracht bei ihm, haben da also alles mitgeholfen, sei es von, also er hat damals noch so Ferienkinder gehabt, von Kinderhüten über Essen kochen, über Stallarbeit, über also alles Mögliche.
War das damals schon dann die Circle L Ranch?
Das war damals schon die Circle L Ranch, genau. Und dann hat Volker ja diesen Hof, also es ist so ein alter Niedersachsenhof, und hat das alles umgebaut, hat das ja erweitert, da gab es ja noch keine Halle, noch, also es gab es wirklich gar nichts, war sehr rudimentär und er hat das ja zu dem gemacht, was es eigentlich heute ist. Ja, so bin ich zum Westernreiten gekommen. Das waren so meine Anfänge. Und da durfte ich dann auch so meine ersten Turnierchen mal mitreiten. Das war, also ich glaube mal das erste Mal in Aachen mit Volker mitgefahren, ohne Reiten, war 82 und 84 durfte ich dann das erste Mal auch starten selber.
Also bist du den klassischen Weg vom Groom nach oben arbeiten, also da lernen,
Genau.
Wie man es halt macht. Man muss fleißig sein, viel helfen und dann wird man auch belohnt und darf dann
reiten. Durfte dann reiten, ja. Also meine Eltern konnten mir nie ein eigenes Pferd ermöglichen. Mhm. Und da war ich natürlich total happy, dass ich da die Möglichkeit hatte. Und das hatte mich dann irgendwann so gepackt und dann, ja.
Und 84 war dann schon, da bin ich geboren.
Ach, krass.
War da dann schon die EM oder die DM in Aachen?
Das war EM.
EM ja. Quarterhouse.
Genau.
Ja. Ja. Die war dann jahrelang, bis Kreut kam, Mitte, Ende 90er, war es in Aachen.
War es in Aachen, ewig, ewig. Und da waren, ich kann mich auch noch erinnern, das waren ja riesen Starterzahlen auch damals. Ne? Also das, also gut, ist ja heute auch in Aachen wieder, aber das war, also Aachen war schon mega. Und dann gab es ja zu der Zeit, gab es irgendwie, glaube ich, 3, 4 Turniere. Dann gab es in Schwanewede, Plüderhausen, weiß ich, beim Eberhard auf der Anlage gab es ein Turnier. Irgendwo in der Nähe von Düsseldorf, glaubst du, und Aachen. Ich glaube, so viel mehr gab es. Also jetzt DQA-mäßig, ne?
Ja, man muss ja sagen, die Quarter sind ja nach Deutschland in den 70er Jahren über Jean-Claude Disty gekommen und in den 80er schon Turniere und EM ist ja schon ganz gut von der Reihenfolge.
Ja.
Und dann wurde es natürlich immer größer. Ja. Und dann nach der Schule, was hast du dann gemacht?
Also es war so, dass ich dann bei Volker, habe ich damals den Dieter Trapp kennengelernt. Weißt du, kennst du den noch?
Nee.
Vom Hörensagen vielleicht. Der war ja auch sehr aktiv in der DQA damals. Mhm. Der lebt leider nicht mehr, der ist vor zwei Jahren gestorben. Und die hatten auch so einen Hof außerhalb von Hannover. Die habe ich beim Volker, wie gesagt, kennengelernt. Und die haben mir auch wirklich viel ermöglicht, muss ich sagen. Die haben so ein bisschen gezüchtet. Der Dieter hat sich sehr für das Pferderennen eigentlich auch eingesetzt in Deutschland, was aber leider nie durchgegangen ist richtig, weil die Rennbahnen sich da, glaube ich, so ein bisschen quergestellt haben. Aber der wollte eigentlich, dass das Quarter Mile Race wirklich, der hat auch Rennpferde in den USA damals gehabt und so. Und die haben mir aber viel ermöglicht. Also dem bin ich auch bis heute sehr dankbar, weil, wie gesagt, meine Eltern konnten mir kein Pferd ermöglichen. Und die haben gezüchtet, von denen durfte ich dann Pferde reiten. Das hatte ich also quasi meinen ersten Beritt Pferde vor.
Erste
Kunde. Da war ich aber noch Jugendliche. Yeah. Ja. Und die haben mich aber auch auf Turniere gefahren. Und also das ist wirklich, denen bin ich sehr, sehr dankbar für das, was sie mir ermöglicht haben. Ja, dann nach der Schule, also eigentlich wollte ich Tierärztin werden. Das hat dann mit dem NC nicht ganz hingehauen. Und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, Kind, mach erstmal was Kaufmännisches, das ist nie verkehrt. Ich so, oh, weiß nicht und so. Naja, irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, den Beruf der Werbekauffrau zu ergreifen. Und dann hatte ich aber nach dem Abi quasi 2 Jahre Zeit, weil ich erst so spät einen Ausbildungsplatz dann bekommen hatte. Und ja, da habe ich dann ein Praktikum auf der Jump Ranch gemacht. Die waren ja damals zu der Zeit auch, also eigentlich die oder der Stall in Deutschland, wenn nicht gar in Europa.
Genau, und Großwallstadt von Familie Orgeldinger.
Genau, richtig. Und da habe ich dann halt ein Praktikum gemacht, habe dann für den Michael Marquardt damals noch und den Lyle Jackson gearbeitet. Auch eine super lehrreiche, interessante Zeit. Die haben auch damals, war das so der erste Quarterhorse-Betrieb in, glaube ich, auch in Europa, die auch eine künstliche Besamungs-, also eine Deckstation hatten. Ich weiß, wir hatten damals 8 Hengste auf Station. Und das war ja noch völliges Neuland, ne? Also mit Besamung und so weiter. Das war auch super interessant. Und ja, und dann hatte eine Dame aus Italien, hat dann beim Johannes 2 Pferde gekauft und die suchte den, der die so ein bisschen betreut. Und habe ich gedacht, komm, hast ja Zeit. Und dann war ich also noch 10 Monate in Italien, habe da ein bisschen diese Pferde betreut. War auch eine total spannende Zeit. Bin auch in Italien also mal ein paar Turniere mitgeritten. Ja, und dann habe ich tatsächlich diese Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau, bin aber immer nebenbei geritten.
Wo sind wir jetzt so von der Zeit, so Ende 80er, Mitte 80er?
Lass mich überlegen. Ja, so Mitte 80er, Mitte 80er, glaube ich. Ich überlege gerade. Nee, kann ja gar nicht. Ah, muss ich nochmal überlegen, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber also Richtung 90er wahrscheinlich.
Ja, eher schon. Ja, genau, eher schon. Ja. Und wo haben wir jetzt stehen geblieben? Achso, Ausbildung, genau, habe ich die Ausbildung gemacht. Und da habe ich aber auch immer noch nebenbei eben von dem Dieter und seiner Lebensgefährtin diese Pferde vorstellen dürfen. Und dann war aber immer noch so mein Traum USA. Also ich wollte immer noch mal, ich dachte, bevor du jetzt ins Berufsleben richtig einsteigst, nach der Ausbildung noch mal so ein halbes Jahr USA zu einem Trainer. Und also ich hatte das eigentlich gar nicht vor, wirklich beruflich zu machen. Ne? Mhm. Weil man ist natürlich vernünftig, ja, und natürlich auch die Eltern, die nun gar nicht aus dieser Reiterei kommen und Kind, mach was Ordentliches. Und das war auch so eigentlich so geplant. Und dann hatte ich auch einen ganz tollen Chef in dieser Werbeagentur und der sagte, Mensch, mach das mal so ein halbes Jahr Ausland, ist nie verkehrt und dann kommst du halt wieder. Mhm. So, dann bin ich also rüber und bin dann beim Casey Hinton gelandet in Arizona.
Ein Reining-Trainer, ja.
Damals nicht.
Ah.
Nee, damals war er noch kompletter Allrounder.
Okay, und ja. Du bist ja quasi auch allroundmäßig aufgewachsen, oder? Also ich meine, früher hat man sich ja nicht so festgelegt.
Gar nicht, heute, ne? Nee. Früher und es war aber so, ich war insgesamt zweimal beim Casey, also zweimal jeweils ein Dreivierteljahr. Das erste Mal war es wirklich noch so, dass er gerade angefangen hatte mit den Reinern.
Okay.
Und war aber sehr erfolgreich im Allround-Bereich, also war Congress Champion Western Riding und so weiter. Hatte sehr viel erfolgreiche Amateure und Jugendliche, die im Allround-Bereich, Horsemanship, Western Riding, Trail, jetzt glaube ich nicht so, Pleasure auch. Mhm. Und was für mich halt mega interessant war, dass ich bei ihm, ich durfte wirklich alle Pferde reiten, also vom Zweijährigen wirklich bis zum World Show Pferd, was natürlich auch in der Zeit also mega war. Ich weiß noch, als ich dahin kam, ich war mega geflasht, weil es ist einfach, also zu der Zeit war einfach USA noch eine komplett andere Liga als bei uns, ne, muss man wirklich sagen. Ja. Also heute ist das ja schon, hat sich ja sehr angenähert. Ne?
Ja, nur die Amis haben auch heute einfach, die haben da 10 World Champions oder 10 Top-Pferde stehen, wo bei uns in den Stellen ein Top-Pferd auf jedem Level. Ne?
Ja, und das war, jetzt um nochmal die Aussage, und das war 92, also 92, 93, war ich beim Casey dann und wie gesagt, das war eine mega Erfahrung. Erstmal menschlich ganz tolle Leute, durfte wirklich alle Pferde reiten, habe wahnsinnig viel gelernt. Ja, und dann kam es so, dass damals Doug Allen, Francesca Sternberg, hatten Pferde beim Casey im Training.
Genau, das ist Engländer, große Sterling Ranch mittlerweile in England und USA, glaube ich.
Heutzutage. Genau, damals war, glaube ich, nur England. Und war das ja immer so problematisch. Also England war die Szene, gab es ja eigentlich gar nicht. Und die sind also immer zu den Turnieren auch nach Deutschland gekommen und dann haben sie sich irgendwann überlegt, irgendwie ist das blöd und wir machen eine Dependance in Deutschland auf. Und dann waren die ja auf der Old Mountain Ranch in Schlüsselfeld. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch so
am Sender hast. Nee, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, und als ich beim Casey war, haben sie mich halt gefragt, ob ich Interesse hätte, für den DAC zu arbeiten, eben in Deutschland.
Ach, schön.
Und ich dachte, ach ja, das war eigentlich ganz schön. Ne? So, und dann war das also mit der Werbekauffrau dahin. Und ja, und so ist eigentlich, also ist mein beruflicher Werdegang gestartet, ne? Dass ich dann vom Casey zu Sternbergs gegangen bin. Und ich meine, wie gesagt, Sternbergs waren damals auch Top League in Europa. Die hatten, glaube ich, wirklich die besten Pferde damals zu der Zeit oder mit die besten Pferde.
Ja, ich weiß noch, damals die Zielinskis hatten ja eine Trailstute von ihnen. Das war ja das Maß aller Dinge damals. Also die haben die amerikanischen Pferde, die High-End für deutschen Markt mitgebracht, ne? Und auch geritten und trainiert.
Ja, ja. Und es war also für mich auch da eine tolle Erfahrung, weil ich durfte wahnsinnig viel showen auch und ich sag mal, was da zweite Kategorie Pferde war, war trotzdem immer noch besser als fast alles andere. Dann habe ich 94, wurde ich das erste Mal Vize-Europameister schon. Also ja, diese Möglichkeiten dann zu haben auf Mr. Zippo Jet, diese Möglichkeiten dann zu haben, das war schon toll. Und ich muss wirklich sagen, also in meiner ganzen Zeit, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt für die Leute, für die ich arbeiten durfte. Also sowohl menschlich als auch vom Lernen her, glaube, da habe ich einfach viel Glück gehabt. Also sei es jetzt Casey, sei es Doug Allen, damals die Trainer von der Drum Ranch, Lyle, Michael, natürlich alles zu seiner Zeit. Damals war eine andere Zeit auch, ne? Aber ich glaube, da habe ich einfach Glück gehabt.
Ja, auf der anderen Seite hast du dich ja auch bewiesen und warst so fleißig und emsig, dass die Leute dich haben wollten. Also nur
Fleiß
mit
Fleiß muss natürlich auch
sein. Genau, da muss schon die richtige Einstellung und Arbeitsmoral und Interesse und dann auch Talent, keine Frage, aber ich glaube, wichtig ist auch die richtige Einstellung und Moral, ne? Also und Fleiß.
Ja, ja.
Weil nur Talent, da wohnt sich ja heutzutage gefühlt manche drauf aus, das reicht leider auch
nee,
nicht.
Nee, absolut nicht, nee.
Ja.
Ja, und dann war ich eine Zeit lang bei Sternbergs und dann hat aber irgendwie USA nochmal so gerufen. Und dann war ich also nochmal beim Casey und bin damals, der hatte mir ein tolles Angebot gemacht. Und da hatte er quasi angefangen, die Reining-Pferde zu trainieren und suchte eigentlich jemand, der so ein bisschen den Allround-Bereich weiter betreut und hatte gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und ich war klar. Und eigentlich bin ich auch mit der Absicht, damals nach USA gegangen, länger zu bleiben. Aber ich hatte dann irgendwann auch so nach einem guten Dreivierteljahr so Heimweh. Also noch nicht mal unbedingt nach Familie oder Freunden oder so, aber so... Ich glaube, vielleicht bin ich einfach zu deutsch, ich weiß es nicht. Also, ja, sei es jetzt, dass man mal irgendwie abends in eine Kneipe geht oder du dir beim Bäcker die Brötchen holst oder ich, keine Ahnung. Solche Sachen habe ich dann irgendwie echt vermisst. Ne? Und ja, und dann bin ich irgendwann wieder nach Deutschland gekommen, weil ich wollte irgendwie hier arbeiten. Und ja, Ja, dann war ich in Vaterstetten auf der Anlage 4 Jahre lang, auch beim Richard, als er die quasi neu gebaut hatte.
Warst du da selbstständig oder?
Nee, da war ich noch angestellt und habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht auf der Drum Ranch. Und dann, also bin ich ja, wieder, habe dann von der Drum Ranch aus gearbeitet und ja, dann habe ich mit der Selbstständigkeit angefangen.
Ja, ich erinnere mich natürlich zu meinen Jugendzeiten, gab es Familie Jagdfeld auf Turnieren als Allround-Trainer, als Große und dich gefühlt. Und da muss man natürlich sagen, das ist schon sehr beeindruckend, dass du das ganz allein gemacht hast. Also die meisten hatten doch irgendwie einen Partner oder Familie und haben das auch wir. Da bin ich sehr dankbar drum, weil ich glaube, allein ist das schon einiges zu schultern. Aber ich habe da immer als die großen, erfolgreichen dich und Familie Jagdfeld von deutscher Seite. Und ich wusste immer als kleines Kind, also ich war überhaupt nicht neidisch, ich bin ja auch gegen Alex geritten, aber ich wollte immer so Pferde reiten irgendwann wie ihr. Weil auch da, wie du vorhin gesagt hast, ich habe viel Verkaufspferde geritten und immer diese tollen Pferde, das Endprodukt auf dem Turnier, ne? Das ist schon was Besonderes. Aber da hast du dich ja dann auch jahrelang hochgearbeitet.
Ich kann sagen, man muss es sich ja auch irgendwie erarbeiten. Genau. Eigentlich, also ich bin da schon auch so ein bisschen stolz drauf irgendwie, weil ich eben, wie gesagt, so aus, nicht weil meine Eltern das nicht wollten oder so, aber natürlich hätten sie sich wahrscheinlich anfangs schon gewünscht, ich wäre da, hätte diesen klassischen Werbeberuf da weiter ergriffen, aber mehr wahrscheinlich, weil man so als Eltern diese Angst hat, oh Gott, hoffentlich klappt das. Ja. Und sicher. Als sie dann aber gesehen haben, so das funktioniert ganz gut, waren die auch happy. Also die haben sich nie irgendwie groß für Pferde interessiert. Und wenn ich denen was erzählt habe, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben irgendwann, ne, das haben sie natürlich auch angeguckt und so, aber ich glaube nicht, dass sie es gelesen haben.
Wie heißt das Buch?
Erfolgreich auf dem Western-Turnier.
Okay, also Trainingstipps für Turniere und Shows? Und
genau, das war eigentlich ursprünglich mal gedacht so als Buch für Jugendliche. Weil immer so auf Kursen diese gleichen Fragen, was ziehe ich denn an und was muss ich denn da eigentlich machen? Und dann hatte ich damals eine Bekannte und die war Lektorin und die hat gesagt, Mensch, schreib doch mal ein Buch darüber. Und am Ende war es dann, also da war wahrscheinlich der Leserkreis für nur Jugendliche zu klein, dann haben wir das halt so, die hat mir da so ein bisschen, hat mich unterstützt, haben wir das so ein bisschen als, ja, eben offen für alle, aber genau, das sind so die Disziplinen erklärt. Kennst du das Buch nicht?
Ja, ich habe das Titelbild mal gesehen tatsächlich. Ich weiß, dass du es gemacht hast. Das ist jetzt aber auch schon lang her.
15 Jahre ist es.
Also ich würde sagen, das schreit eigentlich nach einer Neuauflage. Hat es ja schon viel getan seitdem.
Absolut, ja. Es ist auch nicht mehr ganz up-to-date, muss man auch sagen. Auch die Fotos da drin und so. Ja. Aber es war irgendwie schon auch, also es war sehr viel Arbeit, habe ich total unterschätzt. Ich würde es auch nicht nochmal machen. Aber das war schon spannend irgendwie. Ne? Und es hat auch Spaß gemacht. Aber wenn man dann so das fertige Produkt in der Hand hat, und ja, so ist es entstanden. Aber ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Ja, über Shows und so. Du bist jetzt auf der Drum Ranch selbstständig. Genau. Dein erster Job als selbstständige Trainerin quasi auf der Drum Ranch.
Und und dann hatte ich viele, also war ich glaube ich 4 Jahre und hatte ich viele Kunden so aus NRW. Und bin dann nach NRW gewechselt, war dann ja auch bei Dörings auf der Anlage lange. Und wir sind jetzt bei, wo sind wir denn so vom Jahr her? Mal sagen, so vor 15 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen. Genau. Und
Also dann. Bei Dörings haben wir dich mal besucht, weil wir von meiner Schwester gesucht haben. Da war meine Schwester eine Jugendliche und die wird jetzt 28.
Ja, genau.
Also ja, das kann ich sagen.
Ungefähr, ja, genau. Naja, und dann war ich bei Dörings eine Zeit lang, was auch eine ganz schöne Erfahrung war, weil einfach, das sind auch Pferdemenschen, war auf der Drum Ranch natürlich auch, und es ist schon immer schön, wenn man mit Pferdemenschen auch zusammenarbeitet als Anlagenbesitzer, da muss man schon sagen. Und das war auch echt eine schöne Zeit, auch eine erfolgreiche Zeit. Und und dann habe ich den Frank kennengelernt und da sind wir gependelt halt fast 300 Kilometer und das kann man natürlich dauerhaft nicht stemmen, wenn man irgendwie eine Beziehung führen will. Und dadurch, dass Frank hier seine Firma hat in Frankfurt, für mich war es ja, ich war ja räumlich jetzt nicht so gebunden. Ich habe gesagt, ich kann auch von woanders aus trainieren. Das heißt, ich bin dann hier nach Frankfurt zu Frank gezogen, also nach Hofheim, und war dann beim Achim Götz auf der Anlage, auf der Appaloosa Company. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, da war ich dann Mitte, Ende 40. Und ich schaffe das alles nicht mehr so. Also ich war sehr ausgebrannt, ich war sehr kaputt, körperlich, vom Kopf eben. Jetzt hat mich das eigentlich eingeholt, was du vorhin gesagt hast, wenn man das alles alleine stemmt.
Ja. Ja.
Und das ist, ich glaube, es ist schon anders, wenn man irgendwie im Hintergrund eine Familie hat oder auch einen Partner hat, der das, mit dem man das zusammen macht. Aber wenn man immer so eine One-Man-Show ist, ist das wirklich körperlich anstrengend und auch vom Kopf natürlich anstrengend. Ne? Ja. Man arbeitet 6-7 Tage die Woche, eigentlich, ich habe gar keinen Urlaub gemacht in der Zeit oder mal, keine Ahnung, ein paar Tage, aber nicht wirklich Urlaub. Und irgendwann sagt der Körper dann auch hier, hallo, aufpassen. Ja. Und das war dann irgendwann so, ich weiß noch, da war die Kuh in Kreuz. Irgendwann, ich weiß nicht, was das ist.
Ja, ich glaube, so 13 oder so war die
einfach. Kann sein. Ich weiß, da saß ich dann abends irgendwann in der Techbox und ich habe so, ich weiß gar nicht, wie ich das nächste Jahr schaffen soll, ne? Weil ich einfach so kaputt war und ausgebrannt und dann habe ich gesagt, irgendwie, ich muss was ändern, weil sonst schaffe ich das alles nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich reduziere erstmal die Trainingspferde. Das habe ich dann auch gemacht, aber dauerhaft kann man so einen Job nicht Halbzeit machen. Das geht halt nicht. Das ist kein Teilzeitberuf. Ne? Und man muss auch sagen, das weißt du auch, man kann sich mit dem Pferdetraining keine goldene Nase verdienen. Es gehört ja auch viel Idealismus dazu. Und natürlich ist es auch immer eine Mischkalkulation aus Kursen richten, Pferdetrainieren, Reitstunden. Aber die Motivation ist ja nicht das Geld in den Job, also, sondern es ist ja wirklich das, weil du es gerne machst, weil du deine Zeit mit dem verbringst, was du gerne machst. Gut, natürlich muss man irgendwie über die Runden kommen, aber das ist ja, glaube ich, nicht primär die Sache, dass man sagt, ich will reich werden mit diesem Geschäft.
Nee, das wird leider nicht klappen.
Nee. Aber gut, ich sag mal, man hat sein Auskommen und es hat mir ja auch die ganze Zeit Spaß gemacht. Also es ist, ich bereue da auch überhaupt gar nichts und es war... Also ich sage mir, ich würde es genauso nochmal machen. Aber irgendwann war ich einfach so kaputt und dann habe ich gesagt, ich muss was ändern. Und naja, und am Ende war es dann so, dass mein Mann, der hat ja eine Werbeagentur und ich habe ja mal vor 20 Jahren Werbekauffrau gelernt, dass eine Mitarbeiterin, die die Firma verlassen hat, die eigentlich das macht, was ich auch konnte. Also den kaufmännischen Part, also das mache ich jetzt auch heute noch, mache das in der ganzen Firma, mache also die ganze Angebote, Rechnungserstellung, das Rechnungskontrolling, das ganze Personalzeug und das mache ich jetzt quasi in der Firma. Macht mir auch Spaß, ist auch mal schön, über andere Sachen zu reden, als nur über Pferde.
Das stimmt.
Und andere Menschen zu treffen. Und, aber ich ja, habe jetzt ja noch, wir haben unsere zwei Pferde, haben wir, also drei haben wir noch, unseren ganz alten Senior, den Professor Olli, genau, der ist jetzt 23. Dann habe ich meine Stute, die Celebrities Only. Und dann habe ich jetzt noch einen Jährling, den haben wir letztes Jahr gekauft. Und das ist auch super so. Also ich genieße das. Ich genieße auch wieder aufs Turnier zu fahren, was eine Zeit lang nicht mehr so war, weil ich einfach viele Leute denken, oh, Turnier toll und es ist ja, macht ja alles Spaß. Aber es ist halt einfach,
brauche
ich dir nicht erzählen. Ne? Also stehst morgens um 4 auf und dann ja, bis spät in die Nacht rund um Programm.
Ja, ich sage immer, das ist positiver Stress. Also ich schaffe das. Ich glaube, zu Hause würde ich dieses Tempo und Zeitfenster nicht schaffen. Ja. Aber auf dem Turnier ist irgendwie diese positive Anspannung und da funktioniert man sehr gut.
Genau.
Aber da bin ich auch sehr froh, dass wir ein großes Team sind. Meine Schwester, wir wechseln uns ab mit dem Coaching etc. Wir haben immer zwei Mädels dabei, die füttern, misten, waschen auf Turnieren.
Ja.
Das haben wir früher alles selber gemacht. Ich habe auch überhaupt kein Problem, das selber zu machen, aber ich habe einfach gar keine Zeit.
Ja.
Und das ist schon schön und gerade bei uns zu Hause mit dem Betrieb, mit der Mutter, dass man auch Verantwortung abgeben kann.
Ja,
und das ist natürlich für dich alleine, deswegen, da muss man ja schon sagen, so groß du warst, auch als Turnierstall, du hast ja auch mal über 10 Pferde zum Teil dabei, ne?
Ja, ja.
Also alleine, das ist ja schon fast beeindruckend, wie lange das geklappt hat, dass du sagst, irgendwann
jetzt. Ich hatte natürlich immer jemand, also Praktikanten und so, die geholfen haben und je nach Können, die auch mal teilweise mitgeritten sind. Aber ich habe auch festgestellt, so, dass es auch echt immer schwieriger ist, da entsprechend Leute zu finden. Ne? Also wenn ich so denke, als ich so jugendlich war oder junger Erwachsener, ich hätte ja alles dafür gemacht, irgendwie um keine Ahnung, auf dem Turnier zu starten, überhaupt mitzufahren. Oder also, und ich habe das Gefühl, man findet schwieriger jetzt junge Menschen, die so wirklich dafür brennen.
Ja.
Und die auch, also ich habe dann ja irgendwie mal Praktikantenstellen ausgeschrieben und dann die ersten Fragen waren, ja, haben wir denn am Wochenende frei oder wann ist ein Feierabend? Und wenn das die ersten Fragen sind bei so einem Gespräch, nee, funktioniert nicht. Ne?
Das ist die falsche Einstellung.
Ja.
Also man macht das ja, um was zu lernen und nicht um, wir arbeiten ja mit Auszubildenden, das klappt sehr gut, wir bleiben 2 bis 3 Jahre, aber auch da merkt man, wird deutlich schwieriger, motivierte. Ich habe lieber jemanden, der nicht viel kann, aber lernen
ganz
möchte,
genau.
Anstatt jemand, der sich so nach dem Motto ein bisschen darauf ausruht, was er schon kann.
Ja.
Aber das In der neuen Generation ist dieses aktive Arbeiten und gerade körperlich und so, das ist, glaube ich, schwieriger.
Ja, und ich glaube, viele machen sich auch einfach oder haben auch falsche Vorstellungen von dem Beruf. Ne? Die sehen dich irgendwie auf einem Turnier, weißt du, bist schick angezogen, hast irgendwie gerade einen Pokal in
der Hand. Ja, Instagram versus Reality, sage ich
genau.
immer. Ne?
Und dann, welcome to the real world. Ne?
Ja, das, genau, Turniere ist das i-Tüpfelchen, ne? Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil.
Ja. Ja, aber auch, ich meine, wie gesagt, brauche ich dir alles nicht erzählen, ne? Wie es im Winter ist und Schlechtwetter und Jungpferde anreiten und. Es ist halt nicht immer alles Zuckerschlecken. Ne? Okay. Und wie gesagt, da hatte ich dann so das Gefühl, und da war ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich irgendjemand hatte, der mir auch so ein bisschen zuarbeitet oder eben auch, wenn ich weg bin zu Kursen oder Richten, der die Pferde irgendwie wenigstens bewegt oder so. Ja, okay. Und das fand ich dann schon am Ende auch schwierig, da gute Leute zu finden.
Die man vertraut und sich darauf verlassen kann.
Ja.
Ne? Ja, sehr schön. Das heißt, heute hast du noch die drei Pferde und du gibst noch Kurse und machst
Turniere
als Richter. Genau.
Genau. Und reitest und selber.
Genau.
Wieder und auch wieder mit Freude.
Darfst du dann jetzt Amateur rein?
Nein, dadurch, dass ich die Richterkarte ja habe, AQHA, bist du automatisch Open Reiter.
Okay, weil die Regel ist ja nach 3 oder 5 Jahren verfällt der Open-Status. Mhm. Und Open-Status hat man, wenn man Fremdpferde auf Turnieren vorstellt.
Ja.
Ne? Damit die Amateure unter sich sind, was ja auch gut ist. Das hat ja, die ganzen amerikanischen Verbände haben das und die DQH auch, die EWU nicht, weil die an der FN angegliedert sind. Das macht natürlich so ein bisschen Unmut bei den Amateuren, weil wenn die gegen die Profis reiten müssen, theoretisch sollte man ja meinen, dass die keine Chance haben.
Ja, ist aber nicht so.
Ne? Nee, was ja auch nicht so stimmt, weil es gibt ja viele Amateure, die sind so fleißig mit ihren Pferden.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist auch anders, ob du jetzt dann eines Pferd hast und da dich voll drauf konzentrieren kannst. Und also ich würde das so pauschal gar nicht sagen.
Ja. Vielleicht kannst du noch kurz so zu ein paar besonderen Pferden in deiner Laufbahn, ich habe da so ein großes weißes und einen großen dunkelbraunen Hengst vor Augen, sagen, welche Pferde dich so ein bisschen geprägt haben.
Also ich würde mal sagen, ganz zu Anfang, ich weiß, kannst du dich noch an den Principles Deluxe erinnern?
Ja, der Name sagt mir auch.
Genau, also ich glaube mal, das war auch ein dunkelbrauner Hengst. Mhm. Da hatte ich eine Kundin und die hat mich so zum Anfang meiner Selbstständigkeit, also das Pferd war bei mir im Training. Und also mit dem habe ich, glaube ich, auch in Europa alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Hunter und Pleasure auch die Kundin selber. Und sag mal, der hat mir schon, also das Pferd hat mir schon viele Türen geöffnet, muss ich sagen. Ne? Also das ist ja immer so, wenn du ein erfolgreiches Pferd oder erfolgreich bist mit einem Pferd, kommen ja auch andere gute nach. Ne?
Ja, man hat mehr Aufmerksamkeit, ist ja gute
genau.
Marketing quasi.
Ja.
Da sind wir bei der Werbung. Ne?
Ja, genau. Und also das würde ich schon sagen, das war eins, also so auch einer meiner ersten in der Selbstständigkeit, der mir da viele Türen geöffnet hat. Gut, der andere große dunkelbraune ist vielleicht der nicht, du meinst den Only Invitational.
Genau, ja, der Dino.
Der Dino, ja, ist auch so ein Herzenspferd gewesen oder ist er ja auch noch, also ich sehe ihn leider nicht mehr so oft, aber das war schon, also wir waren schon, glaube ich, Buddies, würde ich sagen. Und wir haben gut zusammen harmoniert und das ist auch wirklich einer, der ist, den ich sehr, sehr mochte. Ne? Das ist wirklich, oder ist immer noch ein tolles Pferd.
Mhm.
Und große Weiße, meinst du die Schimmelstute?
Mhm.
Die Absolutely Captivating?
Mhm.
Genau.
Ja, war ja damals auch so ein bisschen mit das Maß aller Dinge von Hunter-Pferden.
Ja, das stimmt.
Das tolle, hochbeinige Stute, riesen Longtrot.
Ja.
Ich meine, schon spezialisiert, ne? Gibt es heute weniger.
Ja.
Aber halt, ich mag halt die Hunter so unheimlich, weil es so eine natürliche Disziplin ist. Ne?
Ja,
so locker,
genau
fluffig,
so.
Elastisch, gut geritten. Also, ist nicht, die Amis neigen ja manchmal zum Künsteln oder auch öfters.
Ja, ist so.
Und ich finde, die Hunter und die Western Riding sind in den USA so mit die natürlichsten Disziplinen, neben Cowhorse zum Beispiel, die übrig geblieben
sind. Oder Ranch Riding mittlerweile.
Genau.
Auch, ne?
Da, ich freue mich total über Ranch Riding, weil seitdem die ganze Welt wieder vorwärts reitet.
Ja, das stimmt. Ja. Also, ich muss auch sagen, so. Also Hunter ist auch das, was ich eigentlich Western Riding, was ich mittlerweile am liebsten reite, muss ich sagen. Also ich habe ja viel Rainer auch geritten. Da bin ich eigentlich von weg, nicht weil ich es nicht mag, aber weil ich, also ich glaube nicht, dass ich ganz oben in der Top League mithalten könnte mehr. Das sehe ich, also so sehe ich mich. Vielleicht, wenn ich auch mein eigenes Reining-Pferd hätte und wirklich da viel Zeit investieren würde, aber ich könnte jetzt keinen Reining Stall haben und da wirklich ganz oben mitreiten, das glaube ich nicht. Gibt ein paar Sachen, die einfach, wo ich mich auch nicht mehr so mit identifizieren kann in der Reining, gerade was so NHA angeht. Mit der Drogenpolitik da ist nicht meins, stehe ich auch zu. stehe ich nicht dahinter und ich glaube, ich würde es auch selber nicht mehr so praktizieren. Und es gibt natürlich auch, den Pferden wird schon viel zugemutet, auch im jungen Alter. Das heißt nicht, dass das jeder macht, aber es ist nicht mehr meins, sagen wir es mal so.
Ja, ja, sehe ich genauso. Also ist einfach sehr spezialisiert, sehr amerikanisch, sehr übernommen. Deswegen haben sie es ja leider auch gerade mit der FEI verspielt. Mhm. Also, aber das ist ja das Schöne, dass wir so viele Verbände haben und man sich einfach entscheiden kann, in welche Richtung man gehen
Absolut,
möchte.
Absolut, genau. Und auch von den Disziplinen her. Mhm. Also wie gesagt, Rennschreining habe ich auch gern geritten mit unserem Professor Olli, aber der ist jetzt zu alt. Ich habe es ihm gesagt, jetzt muss er nicht mehr mit los.
Aber ich glaube, wir sind so, ich weiß nicht, so vor 10, 15 Jahren sind wir doch zusammen in Schwalmtal von der Zeitung diesen Cup geritten, ja. Den Versatility Cup, mhm. Den Next Pepe Train.
Genau, da hängt der Sattel noch unten.
Gewonnen, ja. Genau. Da ging es ja, was war da drin? Horsemanship?
Horsemanship, Pleasure, dann wahlweise Trail oder Cowhorse. Ja, also ich glaube, das war's. Genau, so und da bin ich nämlich Cowhorse geritten, das weiß ich noch. In einer Schnapslaune habe ich dann mich dazu breitschlagen lassen. Ich habe so Schiss gehabt davor. Also, weil ich hatte dann mit Claudia und Andreas, den der Next Pepe Train gehört, oder gehört, der lebt ja leider nicht mehr. Und dann haben gesagt, ja, willst du Trail machen oder Cowhorse? Und ich habe gesagt, okay, der Nick kann kein Trail, ich kann kein Cowhorse. Ach komm, dann machst du Cowhorse. Ich dachte, scheiße, ja. Und dann stand ich aber übrigens auf der Anlage, da waren ja auch immer Rinder vorhanden, da habe ich gesagt, gut, kein Problem. Und der Nick war ja an den Rindern auch schon gewesen. Und dann habe ich da so ein bisschen da rumgespielt, hatte mir da so ein bisschen helfen lassen vom Jürgen. Und es klappte auch so zu Hause erstaunlich gut. Und dann sind wir auf dieses Turnier und ich habe den Abend vorher, ich habe mir so in die Hosen gemacht. Ich habe gedacht, warum hast du dich dafür breitschlagen lassen, diese Cowhorse zu gehen? Ja? Aber es war wirklich gut. Also ich habe dann einfach langsam gemacht, hatte dann entsprechend Abstand zum Rind, sodass ich das relativ gut kontrollieren konnte und habe dann sogar, war dann hinterm Kites weiter in der Cowhorse.
Ja, also
das hat echt Spaß gemacht. Also es war so ein Fun-Ding.
Ja, ja, ja. War eine schöne Veranstaltung. Total, war einfach ein Einladungsturnier, verschiedene Disziplinen und einfach so ein bisschen miteinander. Ne? Das ist ja das, was die Amis auch viel machen, so auf Turnieren, so ein paar lustige Sachen und Spiele und so. Das vermisse ich manchmal ein bisschen. So ein
Mittlerweile,
bisschen,
ja.
Genau. So ein,
manchmal ist halt schon stiff geworden. Ne? So. Und es ist halt so, mein Gott, früher, da war die Priorität lag halt auf der Party samstags abends. Ja. Ich weiß noch, in Sevalo, ich meine, da war die Reithalle, die war nicht zu bereiten, weil dafür die Party aufgebaut war. Ja. Sevalo kannst du ja noch erinnern.
Ja, ja, mit dem Schwimmteich, ne?
Mit dem Schwimmteich, genau. Genau. Und da war, ich weiß noch, da sind wir draußen in einem Matschplatz geritten. Da haben die mit dem Traktor noch den Matsch rausgezogen, dass wir da reiten konnten. Aber wir wollten abends trocken in der Reithalle feiern.
Party machen. Ja, ich meine, damals war es mehr ein Event und Hobby und mittlerweile ist es halt schon Leistungssport, weil es einfach differenzierter geworden ist. Ne? Pferde sind teurer und deswegen die Leute manchmal leider etwas unentspannter.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, es ist schon so, wie gesagt, teilweise ein bisschen stiff geworden und es wäre schöner, wenn irgendwie so ein bisschen mehr miteinander noch stattfinden würde. Ne? Ich meine, auch legendär ja die Partys bei euch auf dem Turnier damals in Nürnberg, ne? Diese mit der Liveband und so, das war ja, da kamen aber die Leute auch zusammen und da haben auch so Gespräche stattgefunden, ne? Und das ist ja schon gar nicht.
Ja, ja, das stimmt. Ich meine, früher sowieso, es gab Schmallenberg, Dom Ranch, unser Turnier, das habe ich schon mit Alex gesagt, da hat natürlich Kreuth ein bisschen leider die normalen Turniere gekillt. Ne? Ja. Ich liebe Kreuth, das ist eine tolle Anlage für uns Trainer und zum Reiten. Aber diese ganzen Hausturniere oder wie man es nennen möchte, sind natürlich dadurch etwas verloren gegangen. Ja. Ne? Ja. Ja, sehr schön. Super, dann würde ich sagen, ach ja, geh mal kurz ran. Kurz raus. Dann machen wir kurz die kurze Abschlussfrage zur ersten Runde und dann machen wir die zweite Runde. Gut, dann, ich meine, du hattest vorhin schon gesagt, rückblickend würdest du nichts ändern.
Nee, ich glaube nicht.
Wird es den harten Weg nochmal gehen?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe es ja nicht als hart empfunden.
Ja, ja.
Also es hat ja mir jetzt ja immer Spaß gemacht und ich habe das nicht als hart empfunden. Irgendwann, gut, zum Ende hin habe ich halt gemerkt irgendwie, jetzt ist aber Zeit mal durchzuschnaufen oder so. Ne?
Ja.
Aber ich habe hab überhaupt nichts bereut. Also das
hat sich alles immer gefügt.
Bitte?
Hat sie alles immer gefühlt.
Total, ja.
Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube so ein bisschen an Karma und Schicksal.
Glaube ich auch, ja. Auch, sag mal, ich sage, es ist ja auch Schicksal, dass ich zum Beispiel jetzt den Job da machen kann, den ich mache, der mir auch Spaß macht.
Das stimmt.
Und ich glaube das auch, das kommt alles, wie es soll.
Ja. Dann, was wollte die kleine Silvia als Kind immer werden?
Also, als ich ganz klein war, wollte ich immer Bäuerin werden. Und ich bin in der Stadt groß geworden. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, oder zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Bäuerin werden. Aber ich habe dann eine Frau, die kocht und putzt.
Und jemand im Stall, der die Tiere macht.
Ich wollte immer raus in die Tiere machen. Okay. Und dann eben danach, also nach Bäuerin kam dann Tierärztin. Ja. Und dann, ja.
Und wie würdest du jetzt im Nachhinein der kleinen Silvi sagen, was du geworden bist?
Also ich habe das gemacht, was mir, oder auch heute, also ich, das ist ein anderes Kapitel, aber es macht mir trotzdem Spaß. Also die Zeit als Pferdetrainer hat mir total Spaß gemacht. Und die Zeit jetzt macht mir auch Spaß. Also ich möchte nicht ohne Pferde oder auch ohne auch die Szene sein. Also es ist ja schon, es ist ja mein Leben irgendwie. Und ich freue mich auch auf die Turniere und ich freue mich auch, wenn ich richten gehe und man trifft Menschen, die man ewig lange kennt und das möchte ich überhaupt nicht missen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nicht mehr zu reiten oder nicht mehr aufs Turnier zu gehen oder nicht mehr Teil dieser Szene zu sein.
Ja, ist natürlich optimal mit deinem Turnierreiter auf der einen Seite und auch noch Richter. Also bist du noch dabei, aber kannst auch andere Dinge tun.
Genau.
Ja, ja. Super. Ja, sehr schön. Ja gut, dann vielen Dank erstmal. Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.